Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jetzt geht es uns auch um Bedrohungen der Demokratie. Ein Video nämlich, was gut situierte junge Feiernde auf Sylt zeigt, die mit rechtsradikalen Sprüchen offenbar richtig Freude haben und so ihren Partyabend verbringen. Ein Video, das seit Tagen die Runde macht und das eine ganze Debatte ausgelöst hat über rechtsradikales Gedankengut im Oberschichtmilieu, was jetzt offenbar sichtbar wird. Fragen wir den Sozialpsychologen und Konfliktforscher Andreas Zick, der sich mit antidemokratischen Einstellungen beschäftigt hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Walzer.
Rassismus im Alltag, das ist ja nun wirklich, wirklich kein neues Phänomen. Aber jetzt plötzlich bekommt also dieses Video aus Sylt, dieses Social-Media-Video, so viel Aufmerksamkeit bis tatsächlich in die Bundesregierung hinein. Wie erklären Sie sich eigentlich diese besondere Aufmerksamkeit?
Also die Gesellschaft ist sensibler geworden. Das reiht sich jetzt ein in die Geschichte, die wir wahrgenommen haben im Januar. Die Geschichte der Enthüllung durch das Rechercheteam Korrektiv, das war ja auch eine Geschichte. In der Forschung waren wir nicht sehr überrascht, aber die Gesellschaft war überrascht. Was die enthüllt haben, ist ja, dass dort auch sehr Menschen mit Vermögen, mit Rechtsextremen, die vielleicht weniger vermögend sind, mit neuen Identitären zusammensaßen und dort einen Plan entwickelt haben, der Deportation, der Vertreibung, der Ausschaffung von sogenannten Ausländerinnen und Ausländern. Jetzt hören wir Deutschland die deutschen Ausländer raus. Dann haben wir die Prozesse um die Reichsbürgerinnen und Reichsbürger in München, einen großen Prozess. Wir haben die Prozesse um AfD-Politiker, die vor Gericht geführt worden sind. Und immer sehen wir, es ist kein Lumpenproletariat, es ist nicht der Working-Class-Racism, der sich da Bahn bricht, sondern es sind Menschen mit Vermögen. Und jetzt ist die Gesellschaft sensibler geworden. Viele Menschen waren auf der Straße. Und deswegen trifft es auf eine Sensibilität, trifft es auf viele Geschichten, die jetzt sichtbar machen, dass unser stereotypes Bild Rassismus, das kommt nur vor bei irgendwelchen devianten, abweichenden Milieus, weil die mit dem Rassismus versuchen, irgendwie andere zu verdrängen, um selber in Statuspositionen zu kommen. Nee, Rassismus, Rechtsextremismus ist auch etwas in den mittleren und oberen Schichten, um den Status zu erhalten. Und es trifft vielleicht auch auf ein implizites Wissen, denn seit vielen Monaten und Jahren sind die Forschungsbefunde ja da, dass der Rechtspopulismus ist in den Mittelschichten stark geworden. Dort werden die Bedrohungen wahrgenommen um den Status. Das war eben schon da, viele Menschen haben es geahnt und dann braucht es diese eine Geschichte und dann ist die Empörung auch mal auf der anderen Seite, die wir sonst nur von rechts kennen.
Heißt das auch, dass wenn es eben von einer Mittelschicht oder eben auch zum Teil von einer zumindest finanziellen oder materiellen Oberschicht getragen wird, dieser Rechtsextremismus, dass er dann schneller salonfähig wird, schneller, wie soll man sagen, gesellschaftsfähig?
Ja, sehr deutlich. Es gibt ein Wechselspiel. Es wird am äußersten rechten Rand von Rechtsextremen werden die Ideologien produziert. Das, was gesungen wird, das, was dort als Schlager aufgelegt wurde, mit den entsprechenden Sprüchen, stammt aus der rechtsextremen Szene. Dort ist es aufgetaucht und es geht dann ganz schnell in diesen mittleren Schichten, in diese Parallelgesellschaften, in die kleinen elitären Kreise, die mit den Rechtsextremen eine Verachtung von System, Verachtung von Medien, Verachtung der Regierenden, die teilen und sich auch verstehen als eine gemeinschaftliche Widerstandsbewegung. So etwas Ähnliches haben wir auch gesehen während der Corona-Pandemie, als die Rechte auch es geschafft hatte, sich stark in der Mitte zu verankern. Und da finden Normalisierungsprozesse statt. Und die Normalisierung, die sehen wir, indem das rausgegrillt wird, indem es als Party gefeiert wird, indem dann sich andere anstecken lassen, die das erlebnisorientiert witzig finden. Rassismus wird auch immer wieder gegen Minderheiten als witzig gefeiert. Es wird rausposaunt. Und was uns jetzt, glaube ich, allen klar ist, dass wir bei den vielen Befunden, die wir schon lange haben, auch im letzten Jahr haben wir unsere Studien publiziert, die sogenannten Mitte-Studien zu Rechtsextremismus, demokratiefeindlichen Orientierung in der Mitte der Gesellschaft, dass wir da Menschen aus der Oberschicht vielleicht nicht in die Mitte reinrechnen, die aber zur Mitte gehören. Das heißt, uns wird jetzt klar, dass wir in bestimmten Nischen der Gesellschaft, die sich so auch abschotten, übersehen, wie stark das Potenzial dort ist.
Ist das auch so ein, also wenn wir jetzt mal bei einer materiellen Oberschicht kurz für einen Moment bleiben, das kann man ja, glaube ich, bei den Kunden dieses Restaurants dort auf Sylt, aber auch an anderen Orten, wir hören von Elite-Internaten, von ähnlichen Vorfällen, davon ausgehen. Was ist das für eine grundsätzliche gesellschaftlich-politische Haltung? Ist das so ein sozial-darwinistisches Elite-Denken?
Also tatsächlich zeigen unsere Daten, dass dieses neoliberale Denken, die Gesellschaft funktioniert nach Marktgesetzen, insbesondere dann zu Rassismus und auch zu einer Annäherung an rechtsextreme Orientierung führt, wenn diese Schichten meinen, sie wären gleichzeitig bedroht von der Krise. Also wenn sie ein Gefühl der Verunsicherung haben, wir leben ja in diesen multiplen Krisenzeiten, das sagen wir immer so, dann greift eine Propaganda, die bereitgestellt wird von extremistischen Eliten, die greift dann schneller an diesen Orten in Sylt, in den Internaten, auf den Schützenfesten und so weiter, weil dann Menschen denken, aha, diese Gesellschaft ist ein Verdrängungswettbewerb, die Gesellschaft ist sozialdarwinistisch und dann greift diese Bedrohung. Da kommt aber was dazu. Diese Gruppierungen, die wir jetzt sehen, haben ein stark autoritäres Staatsverständnis und sie teilen ein unglaublich starken Nationalismus, Deutschland den Deutschen. Das ist ihre Idee von Gesellschaft. Das ist die deutschen Unternehmen. Das sind wir in Deutschland. Das ist ein Gefühl dieser Besitz. Das alles muss erhalten bleiben. Und deswegen funktioniert das mit diesem sehr diffusen Motto Deutschland den Deutschen. Da hält man sich offen, wer das ist. Ausländer raus. Da hält man sich offen. Man kann alle möglichen Menschen und Gruppierungen mal eben schnell zu Ausländerinnen und Ausländern erklären. Das greift dann. Und insofern, ja, es sind bestimmte neoliberale Ideologien, die dort greifen, zusammen mit Krisenwahrnehmung. Da braucht es aber auch immer Gruppen, die die Propaganda produzieren und radikalisierungsfähig machen.
Und gleichzeitig findet es ja eben statt im Zusammenhang von Partys, von auch in diesem Fall einem ganz bestimmten Song, aber es gibt ja sicherlich auch noch andere Songs, die da genutzt werden, umgedichtet werden und dann wie so eine Art Symbol oder so rechtsextremen Pop-Ikonen werden. Also Rechtsextremismus als Lifestyle- und Partyzutat, hat sich das auch dahin entwickelt?
Das hat sich dahin entwickelt mit den digitalen Medien, weil da mehr Möglichkeiten sind, es zu inszenieren, da auch dann Bilder draufzulegen, Sprüche draufzulegen. Das heißt, die eine Party, die erfüllt viele Funktionen. Der Rechtsextremismus war immer erlebnisorientiert. Wir haben immer gedacht, naja, diese Neonazi-Rockkonzerte, die sind in rechtsextremen Milieus. Das sind die Prekären, die Abgehängten, die den Anschluss verloren haben, die Modernisierungsverlierer. Gibt es auch welche dazu im organisierten Straßenrechtsextremismus? Aber der Rechtsextremismus war immer erlebnisorientiert. Wir haben in den 90ern das Aufkommen der Neonazis in Nadelstreifen gesehen, die dann in rechtsextremen Szenen sich gekleidet haben. Die Inszenierung von Ideologien gehört dazu. Und ich glaube, das erleben wir vielleicht stärker im Ausland. Wir haben jetzt zu kämpfen mit einem Trumpismus, einer Inszenierung des banalen Extremismus, des banalen Nationalismus. Das schwappt hier rüber und jetzt gibt es eben all die Möglichkeiten. Und solche Ideologien wie dieser ganz hohle Nationalismus, auch zum Teil sehr dünne Ideologien, die wir im Rechtspopulismus haben, die leben von Emotionen. Und Emotionen müssen sie befeuern und das funktioniert über solche Lieder, das funktioniert über viele kulturelle, erlebnisorientierte Aktivitäten. Und das sehen wir in den Netzwerken, über die Witze und über all das, in den Hassbildern, in den Hassreden. Auch die sind schon erlebnisorientiert inszeniert worden. Und wir haben es eben jetzt mit einer politischen Organisation von Emotionen im Gewand des Unterhalterischen zu tun.
Nun ist ja die Empörung groß in der Politik, in der Gesellschaft bis hin zum Bundeskanzler. Jetzt wird konkret über diesen Song dort von Gigi D'Agostino gesprochen, dass der bei bestimmten Volksfesten verboten werden soll oder dass er einfach nicht mehr gespielt wird, dass er boykottiert wird, damit er nicht weiter genutzt werden kann für rechtsextreme Kreise. Ist das ein Schritt, bestimmte Dinge sozusagen aus der Öffentlichkeit zu entziehen oder wie sollte jetzt eigentlich eine demokratische Kultur auf die Politik reagieren?
Also das Wichtigste ist ja erstmal, dass sichtbar wird, der Extremismus in ein Hellfeld hineinkommt. Wir haben ein wahnsinnig großes Dunkelfeld und dass das ins Hellfeld hineinkommt. Wichtig ist, dass wir über Rassismus reden, ohne direkt eine Ideologie zu unterstellen oder das Ganze als irgendwelches linkswoches Zeug darzustellen, sondern die Perspektive auf die wenden, die davon bedroht werden und die darunter leiden. Eine reine Androhung immer wieder von Gewalt, Sicherheit und Kontrolle. Also Extremismus lebt auch davon, dass er dann dort versucht, dann an anderen Stellen diesen vermeintlichen Freiheitsspielraum wiederherzustellen. Dann tauchen neue Lieder auf. Das erzeugt auch immer wieder Innovation. Wichtig ist Hellfeld, dass es dort eine Strafverfolgung gibt. Das ist auch klar. Und das sichtbar wird, was folgt eigentlich aus so einer Strafverfolgung. Ich glaube, dass wir sofort gehört haben, dass da jemand entlassen worden ist. Das haben nun alle mitbekommen. Bei den meisten Strafverfolgungen kriegen wir überhaupt nicht mit, was eigentlich mit den Menschen passiert. Das hat dann so eine Signalwirkung. Aber immer wieder mit Verschärfung und so zu kommen, das wird so einfach nicht funktionieren, denn diese Ideologien lassen sich nicht einfach verbieten. Da braucht man vieles andere, da braucht man einen Maßnahmenkatalog. Wir haben es jetzt gesehen in dem Club. Der Club hat sich erstmal entschieden zu sagen, hier hat eine Zivilcourage nicht funktioniert, haben dann überlegt, warum nicht, warum ist niemand dazwischen gekommen, warum hat niemand eingegriffen, hat das dann auch erklärt. Der Club hat deutlich erklärt, was da vor Ort ist. Der Club ist so weit gegangen, noch weiteres Material zur Verfügung zu stellen und ist damit natürlich einen riskanten Schritt gegangen, weil die werden mit Sicherheit jetzt auch bedroht, die werden angegriffen, die sind auch im Fokus von extrem radikalen Kräften wie alle anderen. Das heißt, es braucht dann eben bei jedem Maßnahme einen besseren Präventionsschutz. Es braucht diese digitale soziale Arbeit. Wir müssen wegkommen, immer wieder so entzündliche Themen dann laufen zu lassen. Das Thema Migration, Ausländer, wenn das in unserer Gesellschaft so entzündlich ist für solche Ausschreitungen und so viel Hass, dann stimmt da im gesellschaftlichen Kern etwas nicht. Dann stimmt etwas mit den Normen nicht. Dann stimmt etwas mit dem Zusammenhalt nicht. Wir reden immer über Zusammenhalt, aber der muss konkret gemacht werden. Und der funktioniert dann nicht über solche Formen von Rassismus und Extremismus. Das heißt, es muss nochmal überlegt werden, welche Normen gelten hier und wie sind diese Normen einzuhalten.
Da das ja eben zu großen Teilen ein Social-Media-Phänomen ist, über das wir hier reden, müsste es da auch eine andere politische Kommunikation von demokratischen Kräften, von demokratischen Parteien geben?
Absolut. Die demokratischen Parteien denken ja, sie müssen sich dort inszenieren. Also das heißt, in Social Media im Bereich des Politischen heißt jetzt, meine Strategie muss sein, ich muss dort sichtbar sein. Aber die Frage ist, mit was sichtbar? Und die ganze Social-Media-Kommunikation ist eine Vernetzungs- und Einbahnstraßenkommunikation und die Rechtsradikale ist dort sehr, sehr gut aufgestellt. Seit den 90ern, in den 90er Jahren haben die ihre Webseiten aufgebaut, die sind da sehr technisch affin, die können mit wenigen Menschen große Reichweiten erzeugen und Politik muss sich die Frage stellen, was sie im Bereich von Social-Media an politischen Diskursen und Debatten haben will und die dann fördern. Und da muss man Modellprojekte fördern. Das ist schon auch noch eine zukünftige Aufgabe, wenn wir sehen, dass wir digitale demokratische Dialoge haben wollen oder sogar in Zukunft Wahlentscheidungen, Wahlen und die Kommunikation weitgehend in das Digitale hinein verlagern.
Da sagt Andreas Zick, er ist der Sozialpsychologe, außerdem Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni in Bielefeld. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.